Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich beginne mit einer kleinen Geschichte. Der kleine David war ein jüdischer Junge in diesen Tagen hier bei uns in Deutschland von vielleicht 9 Jahren. Allerdings war er eine Niete in Mathematik. Seine Eltern versuchten alles, Nachhilfe, Quizkarten, Lernspiele am Computer, spezielle Unterrichtszentren, aber nichts half. David konnte entweder nicht oder er wollte auch nicht. Als letzten Ausweg riet man seinen Eltern, sie mögen es doch mal bei einer der katholischen Schulen am Ort versuchen. Denn die Nonnen dort, so hieß es, seien sehr streng. Also wurde David prompt nach St. Cecilia zur Schule gegeben, eine sehr katholische Schule, wo in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix mit dem gekreuzigten Jesus hing. Aber als jüdischer Junge, der auch im jüdischen Glauben aufgewachsen war, wusste er natürlich nichts damit anzufangen. Und schon am ersten Tag nach der Schule lief David durch die Tür, schnurstracks hoch in sein Zimmer, sogar ohne der Mutter den sonst üblichen Kuss zu geben. Und er begann wie wild zu lernen. Und Bücher und Papiere fanden sich über das ganze Zimmer ausgebreitet und sofort nach dem Essen rannte er nach oben, ohne das Fernsehen oder Spielen oder Geschichtenlesen auch nur zu erwähnen. Und er vergrub sich immer mehr in seine Bücher. Seine Eltern waren natürlich erstaunt. Aber so ging das wochenlang weiter, bis dann die ersten Arbeit geschrieben war und die Note verteilt wurde. Und dann legte David sein Heft auf den Tisch und verschwand immer noch mit ängstlichem Gesicht in seinem Zimmer. Seine Eltern öffneten das Arbeitsheft und siehe da, unter der Arbeit stand groß in Rot, sehr gut, Note 1. David hatte eine 1 in Mathematik. Seine Eltern liefen nach oben, seine Mutter schlang die Arme um ihn und fragte, David, wie ist das denn passiert? Haben dir die Nonnen doch so sehr geholfen? Nein, antwortete David. Weißt du, Mama, als ich am ersten Tag in dem Klassenzimmer saß, im Matheunterricht, und plötzlich den Burschen da an der Wand sah, der an das Pluszeichen genagelt war, da wusste ich, die verstehen keinen Spaß. Liebe Gemeinde, Sie gestatten mir diesen lustigen Einstieg, weil das Lachen traditionsgemäß zu Ostern dazugehört. Ich hatte ja gesagt, Ostermontag ist traditionell ein fröhlicher Gottesdienst. Und das Lachen gehörte früher auch liturgisch zu jedem Gottesdienst, dass herzhaft gelacht wurde. Heute müssen wir Theologen erstmal einen Witz erzählen, um sie etwas zu erheitern. Aber es gab etwas auszulachen nach Ostern. Der Tod. Der Tod war auszulachen. Na Tod, wo ist denn dein Sieg? Und wo ist jetzt dein Stachel? So schreibt Paulus es im selben Brief an die Korinther wenige Verse später. Und früher gab es dieses Osterlachen. Und wenn wir ehrlich sind, wie ist es heute? Heute werden die, die an Ostern und an die Auferstehung glauben, eher belächelt. Also man lacht eher über uns, die wir das glauben, weil es sich nämlich niemand und keiner mehr so richtig vorstellen kann. Auferstehung, was soll das denn sein? Wie geht das denn? Wiedergekommen ist doch noch keiner. Das kann mir niemand beweisen. Ja, und so ging es auch den Menschen früher. Wir haben es gehört in der Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Auch haben uns einige beunruhigt. Da haben welche erzählt, der Jesus ist auferstanden. Aber kann ja gar nicht sein. Der ist vielleicht geklaut worden. Oder man hat, der war nur scheintot, hat irgendein Mittel genommen. Und Erklärungsversuche, wie das zugegangen ist mit der Auferstehung Jesu, die gab es schon von Anfang an. Also selbst die engsten Freunde von Jesus konnten es sich nicht vorstellen, dass er wirklich und wahrhaftig auferstanden ist. Aber trotzdem, so glauben wir es, ist es so gewesen. Und nur weil wir uns etwas nicht vorstellen können, muss es ja deswegen noch lange nicht unmöglich sein. Und um Ihnen und euch das zu zeigen, habe ich eine zweite kleine Geschichte herausgesucht. Sie handelt von zwei Kindern, Zwillingen. Zwillinge, die allerdings erst noch geboren werden müssen. Und in dieser Geschichte ist es aber so, dass die beiden sich im Mutterleib unterhalten können. Natürlich haben sie ihre Mutter noch nie gesehen und wissen nicht, wie die Welt aussieht. Und es ist ein Bruder und eine Schwester. Und die Schwester sagt zu ihrem Bruder, weißt du, ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Tun wir alle auch. Ich glaube an ein Leben nach der Geburt. Aber der Bruder meinte, ach, na, Leben nach der Geburt, das ist doch alles Quatsch. Hier ist das schön und warm. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir brauchen nur an dieser Nabelschnur uns festzuhalten, die ernährt uns. Was soll das, ein Leben nach der Geburt? Aber das Mädchen gab nicht nach. Es muss doch mehr geben als diesen dunklen Ort. Es muss doch anderswo etwas geben, wo Licht ist und man sich frei bewegen kann. Manchmal scheint das doch auch da so ein bisschen hell hier durch. Aber sie konnte ihren Zwillingsbruder nicht überzeugen. Dann, nach längerem Schweigen, sagte sie zögernd, du, ich muss dir da noch was sagen. Ich fürchte aber, das wirst du mir auch nicht glauben. Ich glaube nämlich, dass wir eine Mutter haben. Und jetzt wurde der kleine Bruder so richtig wütend. Eine Mutter, rief er zornig. Was für ein Zeug redest du denn da daher? Ich habe noch nie eine Mutter gesehen. Sowas gibt es nicht. Du hast auch noch nie eine Mutter gesehen. Wer hat dir nur diese Ideen in den Kopf gesetzt? Ich habe es dir doch schon gesagt. Diese, unsere kleine, kuschelige Welt hier ist alles, was es gibt. Und es gibt doch hier im Großen und Ganzen sich überhaupt nichts zu beschweren. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Die kleine Schwester wagte eine Zeit lang nicht noch einmal mit diesem Thema anzufangen. Aber weil sie ja nun niemand anderen hatte, mit dem sie reden konnte, mit dem sie sprechen konnte, da sagte sie schließlich zu ihrem Bruder, du spürst du nicht auch manchmal diesen Druck? Manchmal wird das doch hier drin richtig unangenehm, manchmal tut es doch sogar richtig weh. Ja, sagte der Bruder, und das ist halt so. Das muss man halt aushalten, was soll das schon heißen? Aber seine Schwester bestand darauf. Weißt du, ich glaube, dass dieses Wehtun, diese Schmerzen, diese Wehen dazu da sind, um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel, viel schöner und besser ist als hier. Wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und wird das nicht ganz aufregend? Und wird das nicht ganz, ganz schön sein? Ihr kleiner Bruder gab ihr keine Antwort mehr, denn diese unvernünftigen, unüberlegten Gedanken, die waren ja keiner Rede wert. Und schließlich sagte er ihr, du, ich will von diesem Unsinn nichts mehr hören. Ist denn vielleicht schon mal einer wiedergekommen, der dir das alles in den Kopf gesetzt hat? Nein, niemand. Zum letzten Mal sage ich dir, wenn wir hier aus dieser schönen Welt im Bauch heraus müssen und jemand die Nabelschnur durchschneidet, dann sind wir tot. Und dann hatte er endgültig genug von diesem dummen Geschwätz seiner Schwester. Dann aber kam der Tag seiner Geburt. Und der kleine Bruder hatte Angst und Not. Und er dachte, jetzt ist alles aus. Jetzt werden wir sterben. Aber siehe da, er kam einfach nur in eine andere Welt, in der es hell und Licht war. Und er lernte seine Mutter und seinen Vater kennen, die ihn lieb hatten. Und er dachte oft, ach, wenn ich das doch all den anderen Kindern, die noch im Mutterleib sind, erzählen könnte. Aber sowas geht ja leider nicht. Soweit diese Geschichte, liebe Gemeinde. Sie haben, glaube ich, den Vergleich verstanden. Niemand hat uns davon erzählt, sagt der Bruder. Aber uns hat jemand davon erzählt, dass ein Toter wieder auferstanden ist, dass einer wiedergekommen ist. Uns hat jemand erzählt von dem, was uns erwartet und worauf wir hoffen dürfen, worauf wir uns freuen dürfen, dass es keinen Schlusspunkt gibt am Ende unseres Lebens, dass unsere Nabelschnur nicht einfach abgeschnitten wird und wir tot sind, sondern dass wir zu Gott, unserem Vater, oder um es im Bild der Geschichte zu sagen, zu unserer Mutter kommen. Der Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, der will auch uns auferwecken. Und am Ende wird das Leben siegen und die Liebe. Die Menschen in Korinth, die hatten auch so ihre Zweifel wie jener kleine Bruder. Sie sagten, es gäbe keine Auferstehung. Doch Paulus antwortet wie die kleine Schwester, doch, es gibt eine Auferstehung, denn wenn nicht, dann wäre alles vergebens, dann wäre alles sinnlos. Dann wäre unsere Predigt sinnlos, dann wäre unser Glaube sinnlos, unser Hoffen und wir wären tot in unseren Sünden. Ja, und mehr noch, auch alle, die zuvor als Gläubige gestorben sind, die wären dann auch verloren. Paulus sagt, das Leben hier auf Erden ist nicht alles. Es ist nicht alles, danach kommt noch etwas. Denn was wäre das sonst auch für eine Verschwendung? Denn egal, wie lang ein Leben hier auf Erden auch dauern mag, 70, 80, 90, 100 Jahre, es wird immer unvollendet abgerissen. Da fehlt die Vollendung in Gottes Ewigkeit. Und darum glauben wir als Christen an diese Vollendung in Gottes Ewigkeit. Und wer das glauben kann, wer um die Vollendung in Gottes Ewigkeit weiß, wer das ewige Leben als Hoffnung festhalten kann, der steht dann auch ganz anders an den Aufgaben dieser Zeit. Der kann ganz anders im Leben stehen, weil er weiß, das Ende ist nicht das große Nichts, das Nirvana, die Sinnlosigkeit, das Aus, sondern Gottes Vollendung unseres Lebens. Und den Weg in diese Vollendung hat uns Jesus Christus eröffnet, der als erster die Mauer des Todes durchbrochen hat und durch den Tod das Leben, das ewige Leben erreicht hat. Und Jesus will jede und jeden hier nach sich ziehen, hin zu diesem ewigen Reich, weil er sagt, Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Und darum beginnt sozusagen das ewige Leben schon hier und jetzt, weil Gott mitten unter uns ist, der Lebendige. Und darum feiern wir dieses Osternfest, und das ist richtig so. Egal, wie unvernünftig viele das halten, denn der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.